An jenem stürmischen Winterabend zog ich mich etwas schneller an als sonst, das muss ich zugeben. Es war der 23. Dezember 1900 irgendwann, und ich habe den Verdacht, dass ein paar andere Clubmitglieder es genauso machten. In New York bei Schneesturm ein Taxi zu finden ist nicht leicht, deshalb rief ich lieber gleich die Vermittlung an. Es war 5:30, als ich mir einen Wagen für 8 Uhr bestellte. Meine Frau zog eine Augenbraue hoch, sagte aber nichts. Um 8:15 stand ich vor dem Apartmenthaus in der 58. Straße Ost, in dem Ellen und ich seit 1946 wohnten. Und als das Taxi 5 Minuten überfällig war, stapfte ich ungeduldig unter dem Vordach auf und ab. Der Wagen fuhr um 7:50 vor, und ich war so froh, einsteigen zu können, dass ich vergaß, dem Fahrer wegen der Verspätung Vorwürfe zu machen. Dieser Sturm, Teil einer Wetterfront, die seit gestern von Kanada aus über uns hinwegzog, belebte das Geschäft. Er pfiff und heulte um die Fenster, schüttelte den schweren Wagen auf seiner Federung und übertönte gelegentlich die Stimmen aus dem Radio des Fahrers. Ein paar Läden hatten noch geöffnet, aber die Straßen waren fast menschenleer. Mit einigen Unterbrechungen hatte es den ganzen Tag geschneit, und jetzt fing es wieder an. Zuerst in zarten, einzelnen Flocken, dann in windgepeitschten, dichten Wolken. Auf dem Heimweg an diesem Abend sollte mich die Kombination von Schnee, Taxi und New York City noch mehr beunruhigen. Aber das wusste ich zu der Zeit natürlich noch nicht. An der Ecke 2. und 40. Straße schwang eine riesige, glitzernde Weihnachtsglocke über der Kreuzung wie ein Gespenst. »Was für ein Wetter«, sagte der Fahrer. »Morgen werden Sie 2 Dutzend extra Zugänge im Leichenschauhaus haben. Gefrorene Schnapsleichen und ein paar gefrorene Nutten dazu.« »Wahrscheinlich.« »Die liegen ja doch nur dem Staat auf der Tasche.« »Fröhliche Weihnachten«, seufzte ich. »Ihre Nächstenliebe ist ja geradezu überwältigend.« Er versank wieder in Nachdenken. Schließlich fragte er, »Sie sind wohl einer von diesen weichlichen Liberalen?« »Dazu verweigere ich die Aussage, denn meine Antwort könnte belastend für mich ausfallen«, gab ich zurück. Der Fahrer schnaubte verächtlich und hielt endlich den Mund. An der Ecke 2. und 35. Straße stieg ich aus und ging das Stück bis zum Club zu Fuß. Ich musste mich vornübergebeugt gegen den Wind stemmen und mit einer behandschuhten Hand den Hut auf meinem Kopf festhalten. Schon nach ein paar Schritten hatte ich das Gefühl, dass meine Lebenskraft sich tief in meinen Körper zurückzog. Sie schien auf die Größe der Zündflamme in einem Gasofen geschrumpft zu sein. Mit 73 fühlt ein Mann die Kälte schneller und tiefer. Er sollte lieber zu Hause am Kamin sitzen oder sich doch wenigstens an der elektrischen Heizung wärmen. Mit 73 hat man vergessen, dass Blut auch heiß sein kann. Man erinnert sich höchstens, mal etwas darüber gelesen zu haben. Der Sturm ließ etwas nach, aber immer noch trieben Schneekristalle hart und fein wie trockener Sand in mein Gesicht. Ich war froh, dass die Stufen, die zum Eingang von Nummer 249b hinaufführten, mit Sand bestreut waren. Das hatte Stevens getan, natürlich. Stevens kannte die Alchemie des Alters. Da verwandelt sich nicht Blei in Gold, sondern Knochen in Glas. Wenn ich über solche Dinge nachdenke, glaube ich, dass Gott ähnlich denkt wie Groucho Marx. Dann war Stevens da, hielt mir die Tür auf und ich betrat das Haus, ging die mahagonigetäfelte Eingangshalle hinunter in die Bibliothek, cum Lesezimmer, cum Bar. In dem sonst dunklen Raum bildeten einige Leselampen kleine Lichtinseln. Der Parkettfußboden aus Eichenholz glänzte im lebendigen Schein des Feuers, das in einem mächtigen Kamin brannte. Ich hörte das Zischen und Knistern der brennenden Birkenstämme. Die Wärme erfüllte den ganzen Raum. Ich glaube, es gibt für einen Menschen keinen schöneren Willkommensgruß als ein Feuer am Kamin. Eine Zeitung raschelte, trocken, ein bisschen ungeduldig. Das musste Johansen sein, mit seinem Wall Street Journal. Nach 10 Jahren konnte ich ihn allein daran erkennen, wie er seine Börsenberichte las. Stevens half mir aus dem Mantel, murmelte etwas von einem mörderischen Sturm und dass der Wettergott noch mehr Schnee für die Nacht vorausgesagt hätte. Ich sagte, es sei in der Tat ein mörderischer Sturm und ließ meinen Blick durch den großen, hohen Raum schweifen. Ein mörderischer Sturm? ein loderndes Feuer und eine unheimliche Geschichte. Sagte ich, dass man mit 73 nicht mehr weiß, was heißes Blut ist? Wahrscheinlich stimmt das auch. Aber ich fühlte bei dem Gedanken etwas Warmes in meiner Brust. Und das lag nicht am Kaminfeuer oder an Stevens altgewohnter respektvoller Begrüßung. Ich glaube, der Grund war, dass McCarron heute Abend seine Geschichte erzählen würde. Ich besuchte dieses große Sandsteingebäude Nummer 249B in der 35. Straße Ost seit 10 Jahren in fast regelmäßigen Abständen. Wenn ich dem Etablissement einen Namen geben sollte, würde ich es einen Herrenclub nennen. Eine amüsante Antiquität aus der Zeit vor Gloria Steinem. Aber ob es das wirklich ist oder zu welchem Zweck es gegründet wurde, weiß ich bis heute nicht. An dem Abend, als Emlyn McCarron seine Geschichte erzählte, die Geschichte von der Atemtechnik, hatte der Club ungefähr 13 Mitglieder. Allerdings hatten sich nur 6 von ihnen in den heulenden, eisigen Schneesturm hinausgetraut. Ich erinnere mich an Jahre, in denen der Club nur etwa 8 Mitglieder hatte und an Zeiten, wo es 20 oder mehr waren. Ich nehme an, dass Stevens die ganze Geschichte des Clubs kennt und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass er von Anfang an dabei war. Egal, wie lange das schon her sein mag. Und ich glaube, dass Stevens älter ist, als er aussieht. Viel, viel älter. Trotz seines leichten Brooklyn-Akzents ist er so unerbittlich korrekt und so gnadenlos förmlich wie ein englischer Butler in der 3. Generation. Seine Zurückhaltung ist Teil seines oft unwiderstehlichen Charmes und sein feines Lächeln wirkt wie eine 2-mal verriegelte Tür. Es scheint keinerlei Aufzeichnungen über den Club zu geben. Ich habe jedenfalls nie etwas dergleichen gesehen. Ich habe noch nie eine Beitragsquittung erhalten. Es gibt keine Beiträge. Ich bin nicht ein einziges Mal vom Sekretär des Clubs angerufen worden. Es gibt keinen Sekretär. Und im Haus 249B, 35. Ost, gibt es kein Telefon. Es gibt auch keinen Kasten mit weißen Steinchen und schwarzen Kugeln. Und der Club, wenn es denn wirklich einer ist, hat niemals einen Namen gehabt. Zum ersten Mal besuchte ich den Club, ich muss ihn weiterhin so nennen, als Gast von George Waterhouse. Waterhouse war Chef der Anwaltspraxis, in der ich seit 1951 arbeitete. Mein Aufstieg in dieser Firma, einer der 3 größten in New York, war zwar stetig, aber außerordentlich langsam gewesen. Ich war ein guter Arbeiter, gewissenhaft, fleißig, ausdauernd, aber ohne hervorragende Eigenschaften oder Fähigkeiten. Ich erinnere mich an Männer, die zur gleichen Zeit wie ich angefangen hatten und mit Riesenschritten von einer Beförderung zur nächsten eilten, während ich nur im Schneckentempo vorankam, und das überraschte mich nicht einmal. Waterhouse hat in dieser ganzen Zeit gelegentlich ein paar höfliche Worte mit mir gewechselt, besonders während des obligatorischen Festessens, das die Firma jedes Jahr im Oktober veranstaltete. Das änderte sich nicht bis zum Herbst 1900, irgendwann in den 60ern, als er plötzlich eines Tages Anfang November in meinem Büro auftauchte. Das war so ungewöhnlich, dass mir sofort ein schlimmer Gedanke kam: Kündigung, dann ein leichtsinniger, unerwartete Beförderung. Ein rätselhafter Besuch. Waterhouse lehnte am Türpfosten, vor seiner Weste schimmerte der matte Glanz seiner Pi-Beta-Kappa-Nadel. Und er sprach zu mir in liebenswürdigem Ton über sehr allgemeine Dinge. Nichts von dem, was er sagte, hatte irgendwelche Bedeutung. Ich erwartete jeden Augenblick, dass er die Präliminarien beenden und zur Sache kommen würde. »Was diese Casey-Sache betrifft« oder »Wir sind gebeten worden, Nachforschungen anzustellen über«, aber es schien keine Sache zu geben, zu der er hätte kommen können. Endlich warf er einen Blick auf seine Uhr, verabschiedete sich noch mit ein paar höflichen, nichtssagenden Worten und wandte sich zum Gehen. Ich saß noch völlig verwirrt da, als er sich umwandte und beiläufig sagte: »Ich gehe fast jeden Donnerstagabend zu einer Art Club, eine Versammlung von alten Dummköpfen, aber ein paar davon sind ganz interessante Typen und der Wein ist ausgezeichnet. Hin und wieder erzählt jemand eine gute Geschichte. Haben Sie nicht Lust, einmal mitzukommen, David? Als mein Gast?« Ich stotterte eine Antwort, aber ich kann mich bis heute nicht erinnern, was ich sagte. Das Angebot hatte mich völlig verwirrt. Es hatte sehr beiläufig geklungen, aber sein Blick war alles andere als beiläufig gewesen. Blaues, angelsächsisches Eis unter den buschigen, weißen Wirbeln seiner Augenbrauen. Und wenn ich nicht mehr weiß, was ich ihm antwortete, dann liegt das daran, dass mir gerade in dem Augenblick klar wurde, dass nur dieses Angebot, so verschwommen und rätselhaft es auch sein mochte, der Grund für seinen Besuch war.